Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Irene Schulz. Sie ist Mediencoach und sie kann man eigentlich alles fragen, wenn es darum geht, Bildschirmzeiten für die Kinder festzulegen. Was sollten sie ab welchem Alter konsumieren? Eigentlich alles über Medien. Ich freue mich sehr. Ich habe sie gefunden über die Plattform Schau hin. Von mir auf jeden Fall auch ein Tipp im Internet, wenn ihr euch unsicher seid. Keine Ahnung, was ist TikTok, ab wann ist TikTok, ab wann ist Insta und so weiter. Irene Schulz weiß es und wir beide wollen uns heute vor allem unterhalten über eine Plattform, die heißt Roblox. Da gibt es verschiedene Computerspiele für Kinder und ich freue mich erstmal, Frau Schulz, dass wir uns heute getroffen haben und sprechen.
Hallo.
Können Sie oder wollen Sie ein bisschen was zu Schau hin sagen? Ich gucke da öfter mal rein, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich eine Erklärung haben will, wenn mich mein Kind fragt, Mama, kann ich das schon haben oder kann ich das schon machen? Was ist Schau hin für eine Plattform?
Schau hin, was dein Kind mit Medien macht, ist eine bundesweite Initiative, die sich explizit um Medienerziehungsfragen von Familien kümmert. Das schon seit vielen Jahren und man kann sagen, dass das sozusagen nicht weniger geworden ist im Zuge der digitalen Entwicklung und auch vor allem im Zuge von Corona, muss man tatsächlich sagen, haben die Fragen und Sorgen und Nöte von Familien und von Eltern, tatsächlich auch von Lehrkräften, Pädagogen, Kita-Erzieherinnen, da eher zugenommen. Also sprich in unseren digitalen Elternabenden oder auch in diesen Mediencoach-Fragen, wo mich Eltern direkt anschreiben können. Geht es um alles Mögliche. Tatsächlich aber kann man auch sagen, gibt es immer so schon so Fokusthemen, ne? Also darum, wo sich eigentlich die meisten Fragen drehen und man kann typischerweise auch sagen, also das kann man schon prognostizieren eigentlich, in welchem Alter dann sozusagen welche Konflikte in Bezug auf Medien in Familien auftauchen. Also die Bildschirmzeiten sind immer ein Thema, die Spiele sind immer ein Thema und natürlich auch Social Media.
Wenn ich jetzt einfach mal so beobachte, was ich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, wo ich Mutter bin, wahrgenommen habe, was sich so gesellschaftlich verändert, einfach nur in der Beobachtung von Menschen. Ich sehe mehr Kinder, die zum Beispiel auch schon in einem Kinderwagen sitzen und ein Tablet vor sich haben. Ich sehe mehr Kinder, zum Beispiel im Urlaub fällt mir das oft auf, die schon, also bei den Mahlzeiten eigentlich, kleine Kinder, ich habe auch schon eins, das Jüngste, was ich gesehen habe, hatte eine Windel an, hatte ein Handy neben dem Essen, neben dem Brei stehen, das jetzt mal so extrem. Und ich sehe natürlich auch viele Jugendliche, die kommen, Jugendliche, die von der Schule kommen oder wie auch immer, über die Straße gehen und versunken sind in ihren Handys. Also der Sog ist total da, dieses Angebot, sich schnell ablenken zu können, etwas erleben zu können, in Anführungsstrichen virtuell, ist super, super groß. Und ich habe auch letztens eine Diskussion mitbekommen von einer weiterführenden Schule, die gesagt hat, boah, wir überlegen echt, ob wir ab einer gewissen Zeit das WLAN hier irgendwie reduzieren, weil wir haben hier Kinder, die hängen hier einfach bei uns ab, weil das WLAN so gut ist und dann gehen die erst ganz spät nach Hause, Mann, aber halt um ja irgendwas mit dem Handy, mit dem Computer zu machen. Das ist ja echt grundsätzlich heftig, dass wir mittlerweile versuchen müssen, das echte Leben immer mehr so in die Realität zu holen. Hey, trefft euch doch mal in echt, geh mal raus, mach mal was anderes. Das ist dieser kleine Kasten. Also früher hätte man gesagt, Mensch, mein Kind kriegt nie einen Fernseher ins Zimmer. Das wäre ja heute das kleinere Übel.
Das haben Sie schön gesagt und da haben Sie jetzt sozusagen das allergrößte Fass aufgemacht, ne? Also man kann eigentlich sagen, von Geburt an und fast schon vor der Geburt haben Kinder mit digitalen Medien zu tun, nämlich dann, wenn auch die Eltern quasi schon aus dem Kreissaal oder in der Schwangerschaft die ganze Entwicklung bei Social Media öffentlich machen. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir auf Kinder und Jugendliche schauen und uns Sorgen machen darum, wie sie mit Medien umgehen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass das auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Sprich, alles, was Kinder machen, haben wir denen ja vorgelebt oder gestalten diese Umgebung dazu, ne? Und wenn Kinder schon so zeitig an Bildschirmen sind, wenn die Medien auch an den Armbrotstischen dabei sind, dann hat das auch ganz viel mit uns Erwachsenen zu tun. Und natürlich ist es so, dass wir auch schon früher immer alles sehen wollten, dass wir früher, wenn wir in der Schule waren, mit unseren Freunden zusammen waren, nach Hause gegangen sind und ans Festnetztelefon uns geklemmt haben. Auch das hat die Eltern schon genervt. Und früher hieß es eben, wenn du Fernsehen guckst, kriegst du viereckige Augen. Wenn du heimlich unter der Bettdecke liest, dann wären deine Augen schlecht. Heute ist man froh, wenn ein Kind ein Buch in der Hand nimmt, sozusagen. Also diese Sorge um Medien hat es schon immer gegeben. Nur Mit diesem kleinen Kasten, wie Sie gesagt haben, haben wir eben heute die Möglichkeit, jederzeit überall alles mit und in digitalen Medien zu machen, sodass Sie sagen, wir müssen die in die reale Welt zurückholen. Ich würde eher sagen, die reale Welt hat immer auch einen Medienbezug und wir müssen eher als Erwachsene und als Heranwachsende gucken, dass wir auch medienfreie Zeiten bewusst gestalten. Und das kann sein, dass man sowas wie das WLAN mal ausschaltet. Besser als solche generellen Verbote aber oder so ein Abschalten, weil damit lernt man ja nicht gut umzugehen, sind eher sozusagen diese Gespräche und Aushandlungen und die Kinder und Jugendlichen da auch mitzunehmen und zu sagen, wie wollen wir es denn machen, dass es hier nicht jeden Tag dasselbe Geschrei gibt.
Das ist natürlich manchmal so ein Gedanke, wenn einem alles zu viel wird und man denkt, Mist, hat mir letztens eine Arbeitskollegin erzählt, wenn mein Kind morgens runterkommt, der isst so mit halbem Löffel isst er irgendwie sein Müsli, guckt schon ins Handy, er redet schon mit seinen Kollegen quasi, ne? Und dann, ja, tschö Mama, ich bin weg. So, hat gar kein Gespräch stattgefunden. Und sie hat mir das erzählt und es tut ihr leid. Ich habe gesehen, wie sie das eigentlich traurig macht. Sie kann es aber nicht ändern. Da geht es jetzt auch schon um einen 17-Jährigen. Ich glaube, das ist schwierig, da nochmal was zu verbieten oder zu sagen. Aber wie kriegt man das hin? Ich habe letztens auch schon überlegt, ob wir so bei uns bewusste Medienzeit auch machen, dass wir sagen, so kommt, jetzt, jeder kann jetzt sein Handy oder sein Tablet nehmen, jetzt spielen wir alle was oder gucken alle was auch immer und dann in einer halben Stunde, dann machen wir alle aus und dann machen wir was anderes, ob man das auch nochmal so bewusst macht, weil sonst hat das ja immer auch so den Kontext von, also immer irgendwie, oh, du bist schon wieder am Handy, du guckst schon wieder irgendwo rein, das ist ja auch irgendwie blöd. Und natürlich, wenn ich die Erwachsenen sehe oder wenn ich auch mich selber reflektiere, wobei ich liebe Bücher, ich liebe echtes Leben, ich spiele persönlich keine Computerspiele, ich würde mich eigentlich noch so als Analogen bezeichnen, aber auch bei mir, wenn ich irgendwo warte oder beim Arzt bin oder irgendwo so eine Leerzeit habe, der Griff zum Handy ist so schnell gemacht. Ja, ich gucke mir auch nicht mehr dann die Leute im Wartezimmer an und denke mir, was hat der wohl? Oder weil keine Ahnung, ne? Oder denk mir einfach meine Gedanken. Das ist halt einfach so, muss ich bei mir selber auch sagen, es ist halt so einfach. Und ach komm, dann mache ich jetzt nochmal bei Rewe die Bestellung, dann habe ich es erledigt oder was auch immer halt, ne?
Genau das ist der Punkt, also das Bewusstmachen. Ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Schritt und das ist sicherlich ein anderes Gespräch mit jüngeren Kindern als mit einem 17-Jährigen. Aber selbst mit einem Jugendlichen kann man sagen, Mensch, also ich respektiere das und wahrscheinlich machen die auch nicht nur Quatsch. Für die, aus deren Perspektive ist es auch wichtig, was sie da kommunizieren. Ich finde immer wichtig, dass wir das auch ernst nehmen und nicht sagen, dein Blödsinn da. Für die ist das ja hoch entwicklungsrelevant und wichtig. Zu sagen, also ganz transparent zu sein und zu sagen, Mensch, uns geht so viel Zeit verloren, es ist so ein dichter Familienalltag, alle hetzen rum und sind beschäftigt, können wir mal gucken, wann es uns allen hier zusammenpasst, mal zu sagen, los, leg die Dinger mal weg und wir sprechen mal miteinander, was können wir mal zusammen machen, was uns allen zusammen Spaß macht und nicht, weil wir gerade Zeit haben, sagen, los, jetzt leg das Ding weg. Das ist ja auch irgendwie ungerecht, denn wenn wir in Kommunikationssituationen mit digitalen Medien sind und die Kinder vor uns stehen und sagen, Mama, hör mir doch mal zu, dann machen wir das auch nicht. Es gibt ja auch ganz interessante Studien andersherum, die sagen, die Kinder nervt das, dass wir immer nur mit halber Aufmerksamkeit in den Kindergarten kommen, in die Schule kommen, die Kinder abholen und sagen, wie war's, aber eigentlich die ganze Zeit auf ein Handy rumwischen und das nervt und zu Recht.
Haben Sie total recht, haben Sie total recht.
Ja, und deswegen, glaube ich, ist der wichtigste Weg, also der wichtigste, beste Weg, wie immer in der Erziehung, ist eigentlich der anstrengendste, nämlich die Aushandlung, ne? Also man kann alles verbieten, man kann alles erlauben, all das wird nicht wirklich dazu führen, dass es eben zu einer guten Mediennutzung kommt, die langfristig, also eine sichere, gute Mediennutzung ist, sondern eher diese Aushandlung und Gespräche. Die sind unglaublich anstrengend und oft schreiben auch Eltern, ich halte das Geschrei nicht mehr aus. Ist ja auch, also ich glaube, alle die Kinder haben, nicken jetzt. Aber also ich muss sagen, wenn da Geschrei und Konflikte stattfinden, um das mal irgendwie positiv abzubiegen, ist das ein Zeichen dafür, dass da Aushandlungen stattfinden. Und das finde ich besser, als wenn das Thema Medien in der Grundschulzeit nie ein Thema ist in der Familie. Würde ich sagen, alles ist verboten oder alles ist erlaubt. Und beides ist ja eher nicht zielführend. Also insofern versuche ich da auch immer Mut zu machen und zu sagen, es wird auf jeden Fall besser, man muss es durchhalten.
Da haben Sie total recht. Also wir sind jetzt quasi in unserer Familie jetzt so seit 5 Monaten, also seit Weihnachten, hat meine große Tochter, die 10 ist, jetzt ein Handy. Und ich erlebe das auch, also sie ist in der 4. Klasse, kommt jetzt in die weiterführende Schule. Da haben, ich würde sagen, in der Klasse haben vielleicht 80% der Kinder schon ein Handy oder aber Zugang zu den Elternhandys. Also es gibt halt auch Klassenchats und so bei WhatsApp. Aber es gibt zum Beispiel auch Eltern, die sagen, nee, kannst du vergessen, ab 14 kriegst du ein Handy und sonst nicht. Ich bin mal gespannt, ob die das durchhalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber auch da gibt's natürlich so diese Haltung. Und das ist ja auch, wäre so jetzt vielleicht nur theoretisch der einfachste Weg. Komm, gib es alles nicht, haben wir die Probleme nicht. Aber das ist es halt auch nicht. Unsere Welt ist halt nun mal so, ne?
Wobei ich auch immer sage, wenn Eltern jetzt gute Gründe haben, bestimmte Dinge noch nicht zu erlauben, auch wenn vielleicht irgendeine Anwendung ab 10 oder ab 14 oder 13 oder was erlaubt ist und die sagen, aber wenn ich mir mein Kind angucke, wie das entwickelt ist und das reflektiert und versteht, dann habe ich da echt Bauchschmerzen und deswegen möchte ich das noch nicht erlauben, dann versuchen wir von vorhin auch Eltern eher da zu stärken. Also Kinder üben auch einen großen Druck auf Eltern aus, ne? Alle in der Klasse haben das allerneueste iPhone, dürfen alle Spiele spielen, nur ich bin das einzige Kind mit den schlimmsten Eltern auf dieser Welt. Das ist ja eine Argumentation, die gibt es auch schon seitdem es Kinder gibt, ne? Und sich da nicht unter Druck setzen zu lassen und zu sagen, nein, ich kann mir das noch nicht vorstellen, weil diese Gründe jetzt hier gerade noch gelten und können wir einen Kompromiss finden, gibt es eine Alternative und können wir in einem halben Jahr nochmal drauf schauen. Das können Kinder aushalten. Die verlieren auch keine Freunde deswegen. Also das finde ich auch immer noch ganz wichtig, nicht generell Nein zu sagen, aber wenn man gute Gründe hat, finde ich, dass man dabei bleiben kann.
Finde ich gut, wie Sie das erklären. Aber was könnten denn gute Gründe sein? Also was würden Sie sagen, dass, ja, da macht's in dem Fall macht Sinn?
Naja, also grundsätzlich kann man ja sagen, Kinder interessieren sich schon immer generell für das, was eigentlich noch nicht für ihr Alter geeignet ist, ne? Und leider klafft da eben auch genau diese Schere auf, wenn wir in Richtung Social Media schauen oder auch die meisten Gaming-Angebote sind eben ab 13 aufwärts. Die sind aber so gestrickt und auch von den visuellen Welten so, dass die einfach mal in der Grundschule unglaublich interessant sind. Gleichzeitig kann man sagen, in dieser Grundschule, also die Orientierung hin zu den Gleichaltrigen, ne? Die ersten Freiheiten, eigene Schulwege, Selbstständigkeit geht einher mit einer riesengroßen Neugier und Offenheit gegenüber den Medien. Die wollen alles haben und überall unterwegs sein und sind gleichzeitig aber weder kognitiv noch also geistig noch emotional so gut gerüstet, dieses unglaublich komplexe Geschehen in diesen Anwendungen zu verstehen. Und das ist sozusagen, da als Familie, als Pädagoge, Pädagogin eine Brücke zu bauen, ist eine Riesenherausforderung. Und da kommt es eben dazu, dass manche sagen, nee, mein Kind ist 10, aber ich schätze das so ein, dass man das schon mal ausprobieren kann. Und es gibt welche, die sagen, mein Kind ist 14 und stolpert so naiv durch die Welt, im Leben kann ich die nicht in dieses Spiel lassen. Und da deswegen sagen wir auch immer, es gibt Altersempfehlungen, die sind eine gute. Es gibt Altersempfehlungen, die sind eine gute Orientierung. Das sind aber immer ja pauschale Angaben. Und Kinder sind total unterschiedlich und auch Familien sind unterschiedlich, ne? Es gibt Familien, die sagen, ich lasse mein Kind losziehen, die sollen Erfahrungen sammeln. Andere sagen, nee, ich will das lieber beschützen und Schritt für Schritt. Und das muss man, finde ich, auch als so ein Erziehungsratgeber, wie wir sind, mitdenken, weil es keinen Zweck hat, irgendwelche Tipps aufzustellen, die keine Familie irgendwie in ihren Familienalltag integrieren kann.
Was ich halt grundsätzlich aus Elternsicht sagen kann, also ein Beispiel, wir haben eine Reise nach London gemacht in diesem Jahr. Und wir haben darauf gespart, dass wir die Harry Potter Experience besuchen können. Und zu diesem Ziel haben wir uns als Familie vorbereitet, die Filme zu schauen. So, jetzt habe ich zwei Kinder, die eine ist 6, die andere 10. Es sind natürlich einige der Filme ab 12 und einige dann auch ab 16. Und wir haben als Familie zusammen alle Filme angeguckt, alle zusammen. Und haben dann Sachen zum Beispiel, die gruselig waren oder die Fragen aufgeworfen haben, immer zusammen besprochen und so. Und ich kann sagen, es hatte auf meine kleine Tochter vor allem keinen schlechten Effekt. So, ne? Sie hatte, die Dementoren sind gruselig und hat sie Fragen zu gehabt, aber wir haben das alles gemacht, damit wir, wenn wir dann in diesen Warner Brothers Studios sind, das auch alles schätzen können, was wir da sehen und welche Figuren da auftauchen. Also wir haben das alles zusammen ganz bewusst gemacht, gesprochen. Dann haben wir Bücher gekauft für die Kleinere mit Bildern auch noch viel. Gibt's ja auch so schöne illustrierte Harry Potter Bücher. Also wir haben uns da total so vorbereitet. Wenn aber die Kinder dann Handys haben, ich kann nicht bei jeder Sache dabei sein, möchte ich ja auch gar nicht so. Es ist ja auch ein Stück, wie Sie gerade auch gesagt haben, so Freiheit, Eigenständigkeit. Ich kann nicht alles mitgucken. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, was haben die alles gesehen oder was gucken die sich an, was sie von anderen Kindern empfohlen bekommen haben. Also ich kann diese Begleitung, wie bei dem Fernsehgerät zum Beispiel, was bei uns im Wohnzimmer ist, das kann ich gar nicht machen. Also muss ich ja natürlich auch ein Stück vertrauen und denken, gut, wenn das Verhältnis jetzt sowieso eigentlich gut ist, dann wird mein Kind schon zu mir kommen, wenn es was Verstörendes gesehen hat, hoffe ich. Dann gucken wir es uns zusammen an und besprechen es. Also das wäre jetzt so der Idealfall, weil wenn die eigenen Geräte da sind, dann ist das Zusammenentdecken nicht mehr so einfach, beziehungsweise das Begleiten nicht mehr so einfach.
Haben Sie total recht. Genau das ist eigentlich die Herausforderung oder die Sorge, dass man nicht die ganze Zeit über die Schulter schauen kann. Ich würde sagen, also das ist auch nicht nötig und das soll auch nicht so sein. Und Entwicklung von Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit und Selberdenken bei Kindern entsteht ja vor allem dadurch, dass die auch mal einen Raum haben, jenseits von Erwachsenen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja viel wichtiger, als dass ich immer zu Mama gucke und sage, hier, was soll ich denn machen? Das gilt ja generell fürs Aufwachsen, ne? Und so auch für Medien. Und Sie haben aber natürlich recht, und das ist ja ganz wichtig, dass man sagt, je jünger die Kinder sind, umso begleiteter müssen die ersten Schritte in die Mediennutzung sein. Und das ist eigentlich ein Mix aus, ich sag mal, technischen Einschränkungen, einer guten Einstellung, einem sicheren Profil in den jeweiligen Anwendungen und einer erzieherischen Begleitung. Also, dass bei den jüngeren Kindern eben die In-App-Käufe, die Chats, die Social-Media-Vernetzung überhaupt nicht vorhanden sind oder ausgeblendet sind, dass man wirklich Schritt für Schritt gemeinsam Dinge dazu nimmt und guckt, wie läuft's. Kann man ja immer auch als Testballon machen und sagen, wir gucken uns das mal irgendwie einen Monat an und dann sprechen wir drüber, ne? Und was ich auch immer den Eltern versuche, eigentlich so an Ängsten zu nehmen, ist, auch wenn unsere Kinder alleine in der Online-Welt unterwegs sind, wird nicht das Allerschlimmste passieren. Das ist auch so eine, ich kann das verstehen, das ist so eine elterliche Sorge, die wir alle immer haben, wenn es darum geht, die Kinder loszulassen. Das ist ja mit und ohne Medien sozusagen die große Herausforderung. Aber ich glaube, also das wichtigste Fundament sind ja die Beziehungen und Bindungen in der Familie. Und eigentlich wissen alle Eltern, wie ihre Kinder ticken. Die wissen, wenn sich ein Kind zurückzieht, wenn es Bauchschmerzen hat, weil vielleicht Mobbing im Gange ist. Kinder erzählen viel und gerne über Medien, wenn man ihnen den Raum lässt. Und die haben auch Lust, das zu zeigen. Und die würden auch erzählen, wenn ihnen was komisch vorkommt, wenn sie missgebaut haben. Und eher dieses Vertrauensfundament aufrechtzuerhalten, auch in Bezug auf Medien, ist viel wichtiger, als jetzt irgendwelche Spy-Apps einzurichten oder solche Tracking-Tools in Ranzen zu stecken. Das halte ich für kontraproduktiv.
Habe ich auch. Da habe ich auch letztens eine Werbung gesehen, da wurden Schuhe angeboten, Kinderschuhe, die haben in der Sohle eine kleine Aussparung für diese, wie heißen die, AirTags.
Ja.
Krass. Also ja, das ist so, guck mal, da, dein Kind hat die Schuhe an, also so wurde, war die Werbung super, ne? Machst du die AirTags rein und weißt du immer, wo es ist. Also allein das macht mir persönlich einfach schon, oh Gott, so ja, natürlich möchte ich wissen, wo mein Kind ist, aber was ist mit Vertrauen, was ist mit, wir haben was verabredet und so, also um Gottes Willen, dann sitze ich da zu Hause und gucke die ganze Zeit, nein, das möchte ich nicht für mich haben. Ne?
Der Markt hat die Sorge von Eltern sehr gut erkannt mit genau solchen Tools und das wird aber dazu führen, dass die Kinder, wenn die das merken, sich ihre eigenen Wege suchen. Die werden immer Wege finden, eigene Kommunikationsräume zu haben und zurecht. Und dann erzählen die eben zu Hause nicht, wenn was schief gegangen ist. Und im Prinzip erreicht man mit diesen Kontrollen genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte. Deswegen, also was man sagen kann, ist, wenn jetzt wirklich was total schief gegangen ist, wenn ein Kind sozusagen immer wieder irgendwie Mist baut, viel Geld ausgibt, sich überall anmeldet, dann mal zu sagen, wir müssen hier mal einen Schnitt machen. Wir melden dich mal wieder ab und wir gucken jetzt mal eine Weile mit drauf und man macht das transparent und sagt, beispielsweise bei TikTok gibt es ja auch diesen begleiteten Elternmodus, also wir erlauben TikTok, aber wir werfen immer noch ein Auge drauf. Das transparent zu machen und zu sagen, finde ich, das ist ein Kompromiss. Aber diese heimliche Hinterherspioniererei, die geht auf jeden Fall nach hinten los.
Kommen wir zu Roblox. Das ist ja eigentlich unser Thema, wobei natürlich grundsätzlich bei diesem Thema immer grundsätzliche Fragen sind. Deswegen ist auch wichtig, dass wir die nochmal besprochen haben. Roblox ist in unser Leben getreten, auch seitdem meine große Tochter ihr Handy hat. Das ist eine Plattform, wo es verschiedene Spiele gibt. So, ich hatte gerade schon gesagt, ich bin selber... Ich habe noch nie ein Computerspiel gespielt. Ich weiß nicht, wie schön das ist vielleicht. Vielleicht können wir grundsätzlich sagen, was ist Roblox für eine Plattform? Was gibt es da? Wie würden Sie die so grundsätzlich einschätzen? Und ab welchem Alter würden Sie die empfehlen?
Also Roblox ist so eine Online-Spiele-Plattform, wie Sie schon gesagt haben, die, um das jetzt mal, also wer das gar nicht kennt, mal bildlich zu beschreiben, ist so ein bisschen... Lego-haft daherkommt, also im Prinzip so kleine viereckige wie Lego-Figuren laufen da umher in unterschiedlichen Spielewelten. Roblox ist eine riesen Plattform für die unterschiedlichsten Welten, in denen man spielen kann mit anderen oder aber in denen man auch selbst eigene Welten und Spiele kreieren kann. Und das auf eine Art und Weise, die schon so einfach ist, dass eben auch schon Grundschulkinder da begeistert sind und auch aktiv unterwegs sind. Das gibt es schon seit 2006, glaube ich, fast 200 Millionen aktive Nutzer ist also auch eine hochrelevante Zahl. Übersteigt zum Beispiel, glaube ich, auch die Community von Minecraft, das ist ja auch sehr bekannt. Es funktioniert so ein bisschen ähnlich bei Weitem. Genau, man kann in diesem Roblox-Studio die eigenen Welten gestalten oder eben in Welten von anderen spielen. Und man kann sich vor allem auch mit anderen austauschen. Also das sind sozusagen alles, was ich jetzt erzähle, kann man als Risiko und als Chance auslegen. Das ist so ein bisschen der Spagat, den man dann vollbringt, ne? Also was immer positiv bewertet wird, auch in der pädagogischen Welt, ist, dass man eigene Dinge gestalten und kreieren kann. Man kann unglaublich kreativ sein. Das ist wirklich was Positives. Man lernt in diesen Spielewelten auch Kompetenzen, wo man sagen kann, die beruflich durchaus relevant sind, ne? Also zu koordinieren, kreativ zu sein, ein Konzept zu erstellen, das umzusetzen, mit anderen im Team sich auszutauschen, sind unglaublich positive sozusagen Kompetenzen, die man einbringen und trainieren kann. So ein bisschen der Wermutstropfen, das ist ja bei allen Spielen so und oftmals vor allem bei denen, die kostenfrei sind, ist, wie generieren denn diese Anbieter dann Einkommen? Denn man muss ja sagen, das ist auch so eine Schere, die da immer aufgeht. Es gibt diese pädagogische Welt, die sagt, wir wollen für Kinder sichere Online-Welten schaffen. Und es gibt einfach die Marktwirtschaft, die sagen, wir stellen Angebote bereit, aber so wie Brötchen und Gummibärchen Geld kosten, muss hier irgendwie Geld reinkommen, ne? Weil wir eben nicht ehrenamtlich unterwegs sind. Und hier wird eben das Einkommen über diese sogenannten In-App-Käufe generiert, also dass man innerhalb des Spiels mehr oder weniger, das kann man diskutieren, nachdrücklich dazu angehalten ist, Geld auszugeben. Und das ist eben genau für die Jüngeren schon so ein schwieriger Punkt, das zu durchschauen und zu verstehen und im Blick zu behalten. Und der zweite Punkt ist immer Datenschutz. Also was hinterlässt man für Datenspuren? Wie muss man sich anmelden? Wie transparent ist das alles? Das sind die beiden Facetten eigentlich, die immer eine Rolle spielen bei diesen Spielen.
Sie haben gesagt, das habe ich auch schon mal gelesen und das hat mir dann so ein ganz gutes Gefühl gegeben, so grundsätzlich, wenn ich sehe, was für Apps oder so verwendet werden, wenn man etwas selber machen muss, also gestalten darf, kreativ sein darf, ein Avatar selber gestalten kann oder einen Raum selber gestalten kann. Das ist auch das, was zum Beispiel bei meiner Tochter, was sie liebt, das sie liebt sowieso auch zu malen etc., aber auch zum Beispiel bei Roblox eben in den Spielen, ne? Ich glaube, es heißt Skin, also das Skin von dem Avatar, den man spielt, gestalten, wie er aussieht und so. Da hat sie total Bock drauf, das macht total Spaß. Und ich bin gerade über ein Wort, was Sie benutzt haben, gestolpert. Sie haben gesagt, das sieht so Lego-mäßig aus. Das ist ja auch so ein bisschen, das zieht ja dann schon auf jeden Fall jüngere Kinder an, weil, ne, dieses Lego-Outfit in Anführungsstrichen, dieser Look, ist ja jetzt nicht nur für 16-Jährige gemacht.
Also genau das ist der Punkt, ne? Dass wir oft so Altersfreigaben, die sich haben, die sich so 12, 13, 14 oder aufwärts bewegen, aber insgesamt das Spielszenario, die visuelle Welt und die Handlungen so gestrickt sind, dass vor allem jüngere Kinder darauf abspringen. Und wenn wir uns das hier anschauen, also gerade wie Sie sagen, dieses Gestalten, irgendwie ausmalen, kreativ sein, das sind ja Dinge, die vor allem, also fast im Kindergartenalter auf jeden Fall und Grundschulalter hochrelevant sind, Entwicklung. Spezifisch. Und logischerweise springen dann da vor allem die jüngeren Kinder drauf an. Und das ist was sozusagen erzieherisch so eine große Herausforderung ist. Also, dass man hier mit einem, wie soll ich sagen, mit einem wirtschaftlichen Angebot die so Grundbedürfnisse und Hobbys von Kindern anspricht. Und Eltern müssen da irgendwie versuchen, das sicher zusammenzubringen. Das ist wirklich schwierig.
Jetzt gibt es auch da Chatfunktionen. Also ich habe meine Tochter gefragt, manchmal verabredet sie sich mit zwei Klassenkameradinnen. Jede ist in ihrem Zimmer. Sie spielen aber dann zusammen ein Spiel auf Roblox. Und sie hat mir letztens erzählt, ja, da war noch jemand anders, der wollte da mit uns mitspielen, der war doof, dann haben wir das gesagt, der hat irgendwie Englisch gesprochen und dann haben wir den da rausgekickt. Dann haben wir wollten ja nur zu dritt spielen. Aber es gibt also auch die Möglichkeit, dass sich fremde Leute sozusagen versuchen, irgendwie ja auch mitzuspielen, sagen wir erstmal so neutral.
Genau, das ist so der dritte Punkt, den ich da vorhin bei meinen Risikoauflistungen noch weggelassen hatte. Haben in Deutschland Eltern gar nicht so auf dem Schirm, weil wenn wir über Computerspiele reden, geht es immer um die Frage, wie gewalthaltig ist das? Also in Deutschland gucken alle immer auf die Frage, ist Blut zu sehen bei Spielen? Und inzwischen kann man sagen, sind diese sogenannten Interaktionsrisiken eine viel größere oder mindestens genauso große Herausforderung, die vor allem bei Eltern auch noch gar nicht so bewusst ist, dass wenn Kinder in so vermeintlich niedlichen Spielen unterwegs sind, harmlosen Spielen unterwegs sind, jeder Mensch die Kinder ansprechen kann. Also zum einen gibt es da problematische Gruppen, die schon mit also schwierigen Gruppenbezeichnungen hantieren, politisch problematisch oder gewalthaltig oder auch in Richtung Geschlechterklischees da eher schwierig sind. Und Kinder in dem Alter hatten damit noch nie zu tun. Die stoßen das erste Mal auf sowas. Ne? Und dann eben diese Ansprache ist hoch, also sehr, wirklich sehr problematisch, weil da sozusagen eigentlich fast ein rechtsfreier Raum besteht. Denn jeder kann ja mein Kind ansprechen, sich als was auch immer, als gleichaltrige Freundin ausgeben, ne? Und Kinder dafür zu sensibilisieren, ohne denen eine Weltangst einzureden, das ist ja auch schwierig. Wir wollen ja, dass Kinder auch neue Menschen kennenlernen, in die Welt gehen, aber immer zu sagen, hier lauern überall die schlimmsten Menschen um die Ecke, geht eben auch nicht, ne? Und gleichzeitig zu sagen, wenn dir was komisch vorkommt, wenn jemand von dir ein Foto will oder immer die Kamera von dir angemacht haben möchte oder sich mit dir in privaten Chats oder tatsächlich im realen Leben mit dir verabreden möchte, sag uns Bescheid. Also das ist ganz wichtig, da Kinder auch in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Also wie ihre Tochter das gemacht hat, zu sagen, das ist ja eigentlich das Beste, zu sagen, nee, wir wollen dich hier nicht haben.
Das haben Sie sehr gut auch erklärt. Genau, das ist ja auch so eine Sache, wie zum Beispiel jetzt in der analogen Welt der Weg zur Schule, wenn euch jemand anquatscht, wenn euch jemand, keine Ahnung, was würdet ihr sagen? Aber das ist der Klassiker, wenn ich das meinen Kindern sage, pass auf, da kommt jetzt eine nette Frau, die hat im Auto, hat die kleine Kätzchen und die würde euch mitnehmen und so. Nein, würden wir niemals machen, wir kennen die nicht. Aber in der Situation, wenn man die kleinen Kätzchen sieht und so, das ist natürlich auch nochmal was anderes, ne? Also in der Theorie wissen die das. In der Praxis zum Glück noch nie passiert, weiß man nicht tatsächlich. Hofft man, dass dann auch die Alarmglocken angehen und sagen, ich kenne die nicht, ich bin noch nie mit jemandem fremd mitgegangen, das mache ich nicht. Aber in der virtuellen Welt ist das natürlich noch mal viel einfacher. Wir versuchen das so zu machen, da ist bis jetzt aber auch, finde ich, eine große Sensibilität auch schon in der Klasse da oder scheint da zu sein. Zum Beispiel, wie nenne ich mich bei so einem Spiel? Nenne ich mich jetzt Lisa 8 oder sowas, ne, oder 12, mache ich mir einen Namen, der gar nicht verrät, welches Geschlecht ich bin, zum Beispiel, ne, zeige ich natürlich nicht das richtige Foto, bin da sehr vorsichtig, oder wenn ich glaube, das hat meine Tochter mir auch erzählt, man kann da irgendwie auch Videos selber gestalten, oder man kann auch irgendwie, weiß ich nicht, Videos machen über Spiele, dass man dann nur zum Beispiel die Hände sieht oder sowas. Also, ne, dass man sich nicht selber da zeigt, also dass man sich selber schützt als Person. Weil, was Sie gerade gesagt haben, auch das haben wir natürlich besprochen, wenn dich jemand anspricht und der sagt, ich bin, keine Ahnung, ich bin die Lena, ich bin auch in der vierten Klasse, das ist ja super, ne? Wissen wir nicht, ob das die Lena ist, die in der vierten Klasse ist. Dass man da wirklich total vorsichtig sein muss und auch das selbst, wenn dann ein Foto geschickt wird und das ist ein Mädchen, weiß man nicht. Das ist natürlich die größte Angst, dass irgendwelche Pädophilen Zugang zu finden.
Na, und Studien zeigen auch, dass die Kinder, also das ist tatsächlich, das finde ich auch wirklich erschreckend, das ist nicht irgendwie ein Randphänomen. Also jedes vierte Kind in Deutschland hat mehr oder weniger wöchentlich oder tagtäglich mit genau solchen Übergriffen im Internet zu tun, in Spielen und in Social Media. Also das ist der Alltag von Kindern. Die sind inzwischen da schon dran gewohnt, dass die immer mal so angesprochen werden und versuchen sich da irgendwie drum rumzuschiffen. Und ich finde, dass das überhaupt nicht sein kann. Absolut nicht. Also das ist wirklich, also wenn man das so quasi, da kann man wirklich sagen, besteht ein Unterschied zwischen Realität und digitalem Raum. Weil für den realen Raum ist das schon anders geregelt, wobei man sagen muss, dass im digitalen Raum alleine schon die Absicht zu so einem Cyber-Grooming strafbar ist und strafrechtlich relevant, aber es muss halt jemand sagen und man muss denjenigen dann auch erwischen. Das ist die große Herausforderung.
Würden Sie sagen, da müssten eigentlich zum Beispiel so Plattformen wie Roblox eine größere Verantwortung haben, wenn man sich jetzt anmeldet und sagt, ich bin, keine Ahnung, 12, ich glaube, meine Tochter sie ist 10, aber sie hat sich angemeldet als 12, damit sie auch die Spiele spielen kann, die ab 12 sind. So, müsste man da sagen, da gibt's keine Chatfunktion oder so, oder muss man sagen, das ist halt der Risiko, der Anbieter macht das so, muss man selber drauf gucken?
Das ist die große Frage sozusagen, und ich finde sicher, also wie ich schon gesagt habe, ne, marktwirtschaftliches Interesse, pädagogisches Interesse prallen aufeinander, und sicherlich ist da ein Kompromiss denkbar, dass wenn man ein Angebot schafft, was vor allem für Grundschulkinder hochrelevant und interessant ist und einfache Zugänge schafft, dann muss diese diese Welt auch für Kinder sicher sein. Also ich vergleiche das manchmal so mit Spielplätzen. Da kommt jedes Jahr der TÜV und prüft jede Stange durch, ne? Damit das auch ganz sicher ist und Kinder sollen in Begleitung von Eltern da turnen und so. Und online ist es einfach ein Spielplatz, wo man sozusagen jede 3 Meter in eine Grube fallen kann. Das kann einfach nicht sein. Und deswegen, also finde ich so Altersverifikationssysteme mal wirklich als eine Hürde einzurichten. Also nicht bist du 13, ja, nein, das ist einfach keine Hürde, absolut nicht. Also so eine Verbindlichkeit zu schaffen, denke ich, wäre schon möglich. Denn eigentlich müsste es auch im Sinne der Anbieter ja so sein, dass Kindern dort nicht schreckliche Dinge passieren, sondern dass die da gut und sicher unterwegs sein können und spielen können. Also da wäre es schon gut, einen Kompromiss mal zu finden und dass sich, so, ich sag mal, sowohl die Politik als auch vielleicht solche Institutionen wie Schauhin und die Anbieter mal an einen Tisch setzen und versuchen, da irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden.
Auf jeden Fall, weil wenn es zu Problemen kommt, dann kommt es natürlich schnell auch zu der Aktion, das muss man verbieten, das muss man verteufeln und das soll man ja nicht, weil es ist halt nun mal eine Möglichkeit, zu spielen, Spaß zu haben, kreativ zu sein, sich da auszutesten. Und das sollte, wenn das ein sicherer Raum ist, der geschützt ist, dann sind ja Eltern auch viel mehr bereit, ihre Kinder da spielen zu lassen, jetzt mal ganz grob gesprochen. Kommen wir aber nochmal zu einem anderen Punkt, der bei uns gerade aktuell ist, In-App-Käufe. Also ich erzähle was, rollen bestimmt einige mit den Augen, aber ich hatte gute Absichten mit allen Punkten, die ich jetzt erzählen werde. Ich habe meine Kinder haben seit einem halben Jahr ein Konto. Und wenn sie halt, ich wollte ihnen das zeigen, dass sie, wir sind zur Bank gegangen, hier, guckt mal, es ist euer eigenes Konto, da gibt's eine Karte zu, das ist dein Konto, wenn du mal Geld bekommst, kannst du das da einzahlen und später kannst du dann auch mit der Karte zahlen, weil das finden die natürlich immer spannend, wenn man, ne, irgendwo was kauft, mit der Karte zahlt. Ich wollte meine Töchter da so selbstbestimmt erziehen und sagen, jetzt habt ihr euer eigenes Konto. So, und meine große Tochter, die auch bei Roblox unterwegs ist, die hat vor ein paar Wochen mal gefragt, Mama, kann ich mir mal meine Karte angucken? Ich würde da gerne mal mir aufschreiben, wie diese Kontonummer ist. Und wir sind bei der Sparkasse und die werben ja auch gerade damit und es ist ja auch eigentlich sehr kundenfreundlich. Eine Karte alles, also es ist nicht nur die Sparkassenkarte, die Bankkarte, es ist auch eine Debitkarte. Mit der kann man also quasi Kreditkartenfunktion auch haben. Eigentlich super, weil ich bin bei der anderen Bank, die hat 3 Karten für ein Konto, das finde ich fürchterlich, ich hätte auch lieber eine. Aber diese eine Karte kann zum Verhängnis werden, weil im selben Zug, das sind ja so Gespräche, die man immer mal so zwischendurch hat, hat mir meine Tochter auch mal erzählt, ja, es gibt da einige YouTuber, die spielen das Spiel bei Roblox, boah, die haben so total tolle T-Shirts an und so. Ich so, ja, das ist doch cool. Ja, die kosten aber 300 Euro. Ich so, was? 300 Euro für ein T-Shirt virtuell, was dein Avatar anhat? Das ist ja Käse. Wer kauft sich denn so ein teures T-Shirt? So, naja, aber dieser Fetzen ist mir dann irgendwann mal wieder in die Erinnerung gekommen, weil wir nämlich Kontoauszüge, die kriegen wir ja dann noch per Post von der Bank bekommen haben. Und dieses Briefchen von meiner Tochter war sehr groß, hoch. Also ich habe gesehen, da sind viele Zettelchen drin. Ich denke mir, das ist ja interessant. Wir haben nur noch gar nichts mit dem Konto gemacht. Nun ja, ich öffne den Brief und sehe sehr, sehr viele Abbuchungen, alle von Roblox. 5,99 Euro, 11,99 Euro, einmal 23,99 Euro. Und das war, die kommen ja jetzt nicht jeden Monat. Also wir haben jetzt, glaube ich, wir reden von 2 Monaten. Ich habe das alles mal zusammengerechnet und es kam ein Betrag von 288 Euro raus, Roblox-Abbuchungen. So, ich bin innerlich erstmal ausgeflippt. Das war an einem Morgen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich dieses Briefchen geöffnet, habe dann mit meinem Mann gesprochen, was machen wir? Und dann, ja, wir beruhigen uns erstmal und heute Abend sprechen wir mit unserer Tochter. Gut, dann haben wir das gemacht. Ich hatte auch natürlich Gedanken, das wird sofort gestoppt, wir müssen das und das machen, aber ich hatte mich abends wieder beruhigt und all diese Blödgedanken waren weg. Dann haben wir sie gefragt, was könnte das denn sein? Und sie ist aus allen Wolken gefallen. Sie hat sich diese Kartenauszüge, also diese ausgedruckten kleinen Sachen angeguckt. Ja, das kann gar nicht sein. Ich habe das doch gar nicht gemacht. Ich habe mal einmal was für, ne, so 5,99 gekauft, aber erstmal wusste sie nicht so. Dann ging die Recherche los. Das war eine sehr intensive, lange Recherche, die hält bis heute an. Wir haben dann in ihrem E-Mail-Postfach. E-Mails sind auch ja, ist glaube ich auch so die Brieftaube von der 2024er Jahre. Ne? Kinder und Jugendliche wollen keine E-Mails mehr schreiben. Also wir haben letztendlich 3 Rechnungen gefunden von Roblox, die per E-Mail zugeschickt worden sind. Das war aber längst nicht die Abbuchungen, die wir da gefunden haben. So, und dann haben wir Folgendes gemacht. Und dieser Weg ist auch interessant und mühselig. Ich habe erstmal die Karte sperren lassen. Ich habe erstmal bei der Bank bei dieser Hotline angerufen und gesagt, bitte diese Karte erstmal sperren. Dann habe ich bei Roblox geguckt, ob ich irgendwie Antworten dazu finde für so einen Fall. Und da stand, auf der Homepage stand, melden Sie sich an unser Kundencenter, schicken Sie uns alles, schicken Sie uns Fotos, schicken Sie uns die Daten, was ist da passiert, und dann kümmern wir uns. Was wir Ihnen aber raten, bitte sperren Sie die Karte nicht bei der Bank, weil wenn die gesperrt ist, können wir nicht mehr agieren. Fand ich einen merkwürdigen Rat, weil man weiß ja nicht, wenn jemand das missbraucht hat, wenn ich die nicht sperre, was passiert dann noch? Jedenfalls, wir sind jetzt 2 Wochen später. Wir haben diesen Fall immer noch nicht gelöst. Also wir haben mehrere Antworten von Roblox bekommen. Bitte schickt uns nochmal, schickt uns den Namen, schickt uns die Login-Daten. Also es sind immer so wiederholte Mails. Ich habe dazwischen mal das Gefühl gehabt, das war ein echter Mensch, der sich damit beschäftigt. Bis mir dann irgendwann jetzt der Kragen geplatzt ist und ich habe geschrieben, ich möchte von Ihnen eine Antwort haben. Ich habe Ihnen alle Belege geschickt, ich habe Ihnen alle Infos geschickt. Schreiben Sie mir nicht immer wieder das Gleiche. Ich möchte jetzt eine Lösung haben. Dann hat sich jemand damit beschäftigt. Und wir haben jetzt vor 2 Tagen aktuell eine E-Mail bekommen, wo die ganzen Positionen aufgelistet sind und gesagt wurde, ja, wir geben das jetzt an die Rechnungsabteilung weiter, wir erstatten Ihnen das Geld zurück, aber wir werden erstmal das Konto, was damit verknüpft ist, sperren, weil wir ja gucken müssen, ist da irgendwie ist da ein Missbrauch passiert. So. Und eine letzte Sache, die ich dazu sagen will, ich habe auch noch auf den Elternpunkten auf der Roblox-Seite gesehen, da ist ein Punkt angegeben, dass man im Konto des Kindes auch so eine Ausgabesperre machen kann. Weil ich habe mir überlegt, okay, ich will jetzt, wenn sie vielleicht für, sagen wir, 10 Euro im Monat was kaufen will, soll sie machen. Ich habe aber tatsächlich im Konto meiner Tochter diese Ausgabesperre-Möglichkeit gar nicht gefunden. Also sie wird angegeben offiziell, ich habe sie aber nicht gefunden. So, jetzt warten wir immer noch, das Geld ist noch nicht zurücküberwiesen. Und es ist eine sehr kritische Zeit gerade und ich bin sauer auf das Unternehmen, wie schwer es dann den Eltern auch den Weg macht, das zu ebnen. Weil ich habe in der Metaebene in den ganzen Antworten immer gehört, wollen Sie wirklich das Konto sperren? Dann können Sie das ja gar nicht mehr spielen. Dann muss man ja alle Punkte, die man erworben hat, wieder in einem neuen Konto aufbauen. Wir können das machen, aber es wird nicht leicht gemacht. Was sagen Sie dazu?
Naja, also Sie sind noch emotional sehr involviert. Ich glaube, so in 1 bis 2 Jahren blicken Sie da zurück und sagen, war vielleicht ein gutes Learning, so insgesamt für alles Mögliche, was dann noch in Zukunft auch auf Ihre Tochter oder auf Sie zusammen zukommt. Ne? Also ich kann Ihnen sagen, dass es ungefähr allen mal mehr oder weniger in einer oder anderen Anwendung genauso geht. Allen Eltern geht so, immer. Also da sind Sie auf jeden Fall keine Ausnahme. Und man kann das jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Also aus der Perspektive von dem Anbieter scheint mir, die versuchen auf Zeit zu spielen. Ne? Also irgendwie immer wieder irgendwelche Mails mit irgendwas nachreichen und bis sie sagen, ach komm, ist jetzt auch egal. Also an der Summe gehen wir hier nicht zugrunde. So. Und wollen Sie das wirklich? Genau wie Sie sagen, ne, dann fängt Ihre Tochter von vorne an, ist dann Ihre Schuld. Also das ist so die Perspektive. Wenn ich jetzt für das Unternehmen argumentieren würde, würde ich sagen, die Beträge im Einzelnen betrachtet bewegen sich alle im Rahmen dieses Taschengeldparagraphs. Also ich weiß jetzt nicht, ob da mal eine Summe dabei ist, die gleich 70 Euro oder so hoch ist, aber dieses 5,99, 11,99 und so, ne, das ist genau dieses Ding, dass sich diese eher kleinen Summen quasi ballen und dann irgendwie für Erstaunen sorgen. Und rechtlich hat man da, also sie sind, glaube ich, wirklich aufs Entgegenkommen dieses Unternehmens angewiesen, weil rechtlich, glaube ich, hat man da nicht so viel Spielraum. Und der dritte Punkt, bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, obwohl Sie das vielleicht auch nicht hören wollen, ob Ihre Tochter nicht vielleicht doch hier und da mal aus Versehen auf irgendwas geklickt hat, an das sie sich nicht erinnern kann.
Auf jeden Fall.
Außerdem hat sie vielleicht jetzt auch Angst, das zu sagen, ne, weil sie jetzt merkt, dass hier irgendwie, oh Gott, das ist, also für Kinder ist das ja eine Riesensumme. Also sie sagen jetzt, oh boah, ist jetzt auch kein Pappenstiel, ne, aber für die Kinder sind 200 Euro unfassbar viel Geld und da wird die jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss gekriegt haben. So. Ich würde dieses Beispiel sozusagen nutzen, um da echt nochmal auch so erzieherisch einzusteigen und zu klären, wie geht Geld ausgeben mit solchen Spielen? Und dass man das so nebenbei passieren kann, dass man es nicht merkt, auch Erwachsene nicht. Und was ich tatsächlich krass finde als letzten Punkt, ist, dass sie das offensichtlich bei sich in ihrem Profil oder von der Tochter in dem Profil nicht sehen können. Weil eigentlich, ich habe das jetzt auch nochmal nachgeschaut, dieses bis 13 Jahre diese Ausgabebeschränkung aktivierbar ist.
Ich habe es nochmal fotografiert und auch bei den E-Mails rangehängt, auch weil ich gerne eine Antwort von Roblox dafür haben wollte. Schaut mal, ihr sagt mir hier, da muss ich klicken, ich klicke da und ich sehe nichts. Dieser Punkt kommt überhaupt nicht. Ich würde ihn gerne aktivieren, weil der ist ja gut und sinnvoll, aber ich kann es gar nicht. Aber zu diesem Punkt haben die sich gar nicht, da haben die nie geantwortet. Es ging immer nur, sollen wir das Konto sperren, aber dann und bitte schicken Sie nochmal. Es war immer so eine Mühle und das ist auch, also ich kenne das beruflich. Wenn man Unterlagen schicken muss, man scannt die ein und dann wollen die auch ein bestimmtes Format haben. Das kann nur JPEG sein und etc. Also das ist mühsam und das machen sie nicht mal eben so. Ne? Das kostet Kraft und wenn es 30 Euro gewesen wäre, hätte ich gesagt, so wisst ihr was, jetzt könnt ihr mich mal, ne? Jetzt habe ich auch keine mehr. Aber ich wollte, das ist einfach für mich, die ganze Sache erscheint mir einfach so ungerecht. Aber Sie haben gerade gesagt, rechtlich ist es schwierig. Ich denke mir aber trotzdem, sie ist doch 10. Sie konnte doch, eigentlich kann sie doch gar keinem, jetzt zumindest in Deutschland, ist sie noch nicht geschäftsfähig. Gilt das gar nicht?
Naja, im Rahmen dieses Taschengeldparagrafen, ne? Und das sind ja, ich kann jetzt die Summe nicht sagen, aber diese Taschengeldausgaben können Kinder ja machen. Und wenn das immer mal so 3, 4, 5 Euro sind, da nehmen die sich sozusagen aus der Verantwortung. Also ich bin jetzt keine Juristin, ich kann das auch jetzt im Detail irgendwie nicht argumentieren. Ich weiß nur, dass dieser Taschengeldparagraf diese Nichtgeschäftsfähigkeit aufweicht. Und wir hatten das schon vor vielen Jahren mit diesen Klingelton-Abos, als es losging mit den Handys nämlich auch. Gab es da ganz viele Fälle auch über die
Verbraucherzentrale.
Genau. Die hatten sich viel damit auch befasst. Und insgesamt sind es ja auch diese Argumente, das ist ein Riesenthema überhaupt, wie Kinder psychisch sozusagen drangehalten werden, also den Druck nicht aushalten zu können, kein Geld auszugeben und auch bei Roblox zu warten, bis man bestimmte Spielziele erreicht hat, ohne Geld auszugeben, ist nahezu nicht möglich. Oder eben auch das kleine Getingel, was man seine Figur da ausstatten kann und hübsch machen kann, entsteht ein unglaublicher Druck. Und das ist eher die Argumentation gar nicht über die Geschäftsfähigkeit, sondern über die psychischen Mechanismen von kostenfreien Spieleangebote bis hin zu diesem, wie sagt man, dass Kinder eben, wie heißt das, in Spielhöllen und so digitale, mir fällt das Wort nicht ein, wie heißt das noch, Spielautomaten, Gewinnspiele. Da ist ja auch das eine Spiel, was sehr kindlich ist, in großen Verruf gekommen und deswegen ist es hochgestuft worden. Das, ach Mensch, mir fällt es nicht ein. Da war der Jan Böhmermann, der das vorangetrieben hatte. Und darauf auf den Coinmaster. Das ist auch also wirklich eine ganz kleine, also super nette kleine Farmwelt. Total kindlich, aber letztlich sind die Mechanismen, die da sozusagen funktionieren, ähneln denen von so Spieleautomaten und von Glücksspiel. Und das ist in Deutschland sozusagen für Kinder verboten. Also das ist ein ganz diffuses Feld und es ist ganz schwierig, da irgendwie, also dem Herr zu werden. Und ich glaube, dass Familien oder wie Sie das jetzt sagen, also da eine riesengroße Wut und Ohnmacht zu haben, zu Recht. Und das, was Sie da blicken und veranstalten, auch jetzt in der Kommunikation, das machen die wenigsten.
Klar, weil man sich vielleicht auch schämt und denkt, Mist, was ist uns denn da so passiert? Ne? Aber ich denke mir, ich sehe das ja auch, ich sehe das auch mit Abstand, also ich sehe, wie die Kommunikation ist. Die Kommunikation vom Unternehmen ist nicht kundenfreundlich. Es heißt Kundencenter und wir beantworten Ihre Fragen, aber sie ist es nicht. Und es ist sehr mühsam, also diese Schritte zu machen, wie viele E-Mails, ich muss es gleich nochmal gucken, wie viele E-Mails ich bis jetzt geschrieben habe und wenn wir diese Folge hier ausstrahlen, dann werde ich ein Ergebnis haben. Das werde ich auch in den Shownotes reinschreiben. Haben wir unser Geld bekommen? Wie lange hat es gedauert? Das ist wirklich mühsam und diese Mürbetaktik machen sie extra und das finde ich schade. Das habe ich auch denen geschrieben, dass ich das bedauere, weil eigentlich möchte ich diesen Vorfall ist ja Quatsch, diese Situation auch gerne nehmen. Ich möchte daraus lernen, vieles. Also ein Klick kann Geld wegbedeuten, so. Man merkt das nicht. Das kriegt man auch nicht wieder, wenn man noch nichts verdient. In einem gewissen Rahmen kann ich mir das schon vorstellen, dazu sagen, da kannst du dir was aussuchen oder was, also, kannst du dir was kaufen, aber natürlich nicht für 288 Euro jeden Monat. So. Also es gibt hier viele Möglichkeiten, da wirklich was Gutes draus zu lernen, aber leider wird es da erschwert. Ich versuche da nochmal eine offizielle Anfrage zu schicken. Wo sind diese Einstellungen möglich? Warum haben wir sie nicht? Zu gucken, weil, also mein allererster Gedanke war, Roblox wird gestrichen. Das ist natürlich Quatsch. Das war mein erster Wutgedanke. sondern Roblox muss anders benutzt werden. Und jetzt habe ich auch im Zuge dieser E-Mail-Korrespondenz wurde das Konto meiner Tochter da gesperrt und jetzt wollte sie wieder mal spielen und dann musste sie eine Anfrage an Eltern schicken. Also jetzt sind wir verknüpft. Ich musste quasi jetzt als Mutter mir auch ein Roblox-Konto anlegen und das dann genehmigen, das darf sie wieder weiterspielen, aber sie hat da noch eine Sperre, bis dieser Fall gelöst ist. Ich werde jetzt auch mal mitspielen. Ich habe sie jetzt gebeten, dass sie mir mal zeigt, was sie da macht. Vielleicht macht es ja auch tatsächlich Spaß. Ich sehe es ja immer nur, wenn sie mit den anderen Kameraden da quasi spielt, was sie da machen und die helfen sich da selbst. Das ist so eine Gruppe und dann, nee, da darfst du nicht hingehen, da musst du hingehen. Es scheint cool zu sein. Aber es ist schon heftig und wenn ich diesen ganzen Kontext sehe, so wie Sie das auch von Anfang an erklärt haben, das ist schon clever, ne? Diese Anmutung von dem unschuldigen Lego, dieses Kindhafte, aber dann natürlich doch diese Riesenmaschine. Und wenn Sie sagen, so viele Millionen Menschen spielen das, da lässt sich wahrscheinlich sehr gut mit Geld verdienen.
Auf jeden Fall. Und das ist ja nicht alleine das Spiel, sondern eben doch das Merchandising drumherum. Ne? Also das ist ein riesengroßer Kosmos. Und die Spieleindustrie, gerade in diesem kleinen Gaming-App-Bereich und Gaming-Plattform, boomt ja unglaublich. Und da vor allem dann auch nochmal der Kids-Sektor, also die Jüngeren, die da eine riesengroße Zielgruppe darstellen. Und gleichzeitig weiß man auch, dass die eine riesengroße Kaufkraft haben. Und das wird da ziemlich abgegriffen. Das klingt jetzt alles sehr negativ, aber das ist wirklich so die Kehrseite. Also bei all dem Spielspaß und der Kreativität ist es ein Riesenakt, das sicher zu gestalten und gut zu gestalten. Und Sie sind ja unglaublich aufgeklärt und Ihre Tochter ist ja auch schon total reflektiert für 10 Jahre. Das ist wirklich eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Und trotzdem kann man auf die Nase fallen, ne? Also da ist niemand gefeit, egal wie.
Natürlich nicht, weil es halt ja so leicht gemacht wird. Wenn ich jetzt in ein Spiel war, wenn ich jetzt jeden Tag mit meinen Kindern in einen riesen Spielwarenladen gehen könnte und die könnten sich einfach aussuchen, quasi in Einkaufswagen tun, was nehme ich? So, das wäre ja man wüsste das, guck mal, da ist mein Einkaufswagen, so viel habe ich reingetan, das muss ich letztendlich zahlen. Aber mit einem kleinen Klick fühlt sich das halt alles ganz anders an.
Und das das muss man wirklich sagen, das ist für 10-Jährige kognitiv nicht leistbar. Das zu verstehen ist geistig nicht möglich, deswegen überfordert man die da auch und deswegen braucht es genau solche Sperren und Mechanismen. Also, dass die nicht direkt mit einem Klick abbuchen können, das finde ich, also vielleicht auch für Sie nochmal, ich finde das auch mit der Karte eigentlich, ich verstehe das total, ich finde das eine gute Sache, aber vielleicht braucht man eben doch ein paar Sicherheitsschranken noch dazwischen, bis sie ein paar Jahre älter sind.
Auf jeden Fall, das haben wir für uns so geregelt, die ist jetzt ja sowieso gesperrt, wenn die neue kommt, werden wir die erstmal aufbewahren, die Daten wird sie erstmal nicht kriegen, definitiv, das kann ich mir zuschreiben, uns zuschreiben, da war ich zu naiv, weil natürlich auch man da selber gucken kann ich das irgendwie verwenden, das werden wir so nicht mehr machen, aber es ist schon heftig, also man fühlt sich da schon in gewisser Weise ertappt und das ist schade, das ist ein Gefühl, das was sich nicht gut anfühlt. Und trotzdem muss man aber eine Lösung finden, weil man das nicht einfach verbieten. Ich möchte das nicht einfach verbieten. Es ist auch Käse. Wie gesagt, ich sehe das als große Chance, dass wir da ganz viel draus lernen für uns alle. Aber es ist schon heftig, weil es halt digital so leicht geht. Es ist der kleine Klick und ich sehe, dann sieht mein Avatar plötzlich anders aus, aber ich weiß nicht, dass das die 5 € oder 12 € sind, die weg sind, die nicht wiederkommen. Und wenn ich dem jeden Tag ein anderes T-Shirt anziehe, wird es teuer.
Ja, man könnte das, also ja, ich kann das alles sehr gut verstehen und ich finde nach wie vor, dass die Spieleindustrie da nachjustieren muss. Und damit eigentlich ist ja auch die Novellierung des Jugendmedienschutzes in Deutschland 2021 genau mit solchen Themen angetreten, dass die Interaktionsrisiken und die In-App-Käufe, also das Kommerzielle, besser geregelt werden und der Jugendschutz sich quasi nicht nur, in Anführungszeichen, nur um Gewalt kümmert, sondern um die anderen Risiken, die neuerdings in Spielen eine ganz große Rolle spielen. Also insofern, die Frage ist, wie kommt das an und wann, das ist bisher noch nicht wirklich zu beobachten und die große Herausforderung ist ja auch immer, ein nationales Gesetz zu haben. Bei internationalen Anbietern kann man sich eigentlich schon fast an 3 Händen abzählen, was das Ergebnis dann ist. Ne? Nichtsdestotrotz würde ich sagen, im Großen und Ganzen gibt es in der Erziehung immer mal Sachen, wo wir als Eltern sagen, so gescheitert, falsch gemacht, nicht hingekriegt, auf die Nase gefallen. Ich glaube, das gehört für alle Beteiligten, auch für uns Eltern dazu. Und bei Ihrem Fall würde ich sagen, ist das jetzt irgendwie ärgerlich und zermürbend. Im ganzen Kontext von digitalen Medien, finde ich, gibt es aber deutlich dramatischere Sachen, die jetzt wirklich mit Persönlichkeit und Identität zu tun haben. Also sprich jetzt hier mal Fotos und Videos und sowas. Das finde ich, ohne dass ich das jetzt bagatellisieren will, schlimmer für die Psyche auch der Kinder. Also das ist jetzt, glaube ich, was, da können Sie alle von lernen. Das werden Sie auch nie vergessen. Auch Ihre Tochter wird da immer jetzt ein Auge drauf haben. Und da wird nicht viel Schlimmes irgendwie hängen bleiben.
Grundsätzlich vielleicht noch für den Schluss, Frau Schulz, was würden Sie den Eltern raten, ab welchem Alter, jetzt wenn wir nochmal einfach bei dieser Plattform sind, Roblox erlauben? Welche Einstellungen sind für Sie wichtig? Wie würden Sie das so grundsätzlich noch als Tipp mit an die Hand geben?
Also wir haben das ja eingangs schon gesagt, ne? Es gibt so Empfehlungen. Bei Roblox ist das also gar nicht so richtig offiziell, aber die Empfehlung ist 13. Jetzt haben wir schon festgestellt, die sind deutlich jünger, wenn sie sich dafür interessieren. Und man wird schwer an dieser Empfehlung wahrscheinlich festhalten können, wenn man so die nervenden Kinder vor sich hat. Insofern ist das ein Kompromiss. Also erste Empfehlung, gucken, wie weit entwickelt, reflektiert und verständlich mein Kind ist, wenn es um dieses Roblox geht. Und dann von Anfang an gemeinsame Regeln festzulegen und die Profile so sicher und so eingeschränkt wie nur möglich am Anfang gestalten. Und dann schrittweise kann man da ja mehr erlauben. Und was Sie auch gesagt haben, das ist ein Tipp, den wir immer geben von Shahin, spielen Sie mal zusammen. Schauen Sie sich das zusammen an, lassen Sie sich mal darauf ein, weil man so auch viel besser ein Gefühl kriegt mein Kind das hier eigentlich hin. Also sowohl emotional, weil es kann ja auch ein bisschen gruselig werden, es gibt komische Inhalte, es gibt komische Kontakte. In solchen Spieleplattformen bündeln sich ja eigentlich die Herausforderungen, die es aktuell in allen Medienangeboten gibt. Die Frage von problematischen Inhalten, die Fragen von Geld ausgeben und von Kontaktrisiken. Also das alles muss man bedenken bei Roblox und das ist schon ein ganz schöner Stiefel. Und da hilft es den Kindern wirklich, schrittweise und mitgenommen zu werden, unterwegs zu sein. Und auch wenn die sagen, ich kann das alles, jetzt hab dich nicht so, wäre ich da vorsichtig. Und man kann immer auch so Testzeiten vereinbaren. Ich würde technische Möglichkeiten nutzen und dann gibt es ja auch eine nette Sache, diesen Mediennutzungsvertrag. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, ist aber ein ganz nettes Tool, um in der Familie nochmal festzulegen, was gelten soll und das auszudrucken und an den Kühlschrank zu hängen und dann zu sagen, hier Leute, wir haben aber dieses oder jenes beschlossen.
Cool, sehr gute Idee. Den werde ich mir gleich ausdrucken. Das kommt einem ja dann auch so wichtig vor, auch wenn man als Kind eine Unterschrift leisten muss. Und wir haben das so vereinbart, ne? Ja. Und was am Kühlschrank hängt, ist sowieso Gesetz.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Frau Schulz, für die guten Hintergründe, für die guten Erklärungen und für Ihre Einsichten. Vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und vielleicht sprechen wir uns noch mal zu dem einen oder anderen Thema. Die digitale Welt ist ja wahnsinnig interessant und wahnsinnig vielfältig und sie wird sich weiterentwickeln. Da gibt es bestimmt noch mal ein anderes Thema. Ich hoffe, da sprechen wir uns noch mal zu. Lieben Dank auf jeden Fall jetzt für Ihre Gedanken und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte verteilt gerne Sternchen, schreibt einen Kommentar und grundsätzlich lieben Dank fürs Zuhören, ihr Eltern. Ihr seid die wahren Superhelden. Bitte niemals vergessen. Habt einen schönen Tag. Bis demnächst.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.